Ich habe mir gedacht, es gibt gewisse Zeichner bei uns, die alles super gut auf Flipcharts zeichnen können. Und mir hilft es immer, wenn ich so gewisse Bilder habe und merke mir das anhand der Bilder. Und aufgrund dessen, dass ich es nicht kann, habe ich gedacht, ich mache mir eine Friese, die in Erinnerung bleibt. Und ich hoffe, wenn ihr an diese Friese denkt, ich weiß nicht, wie sie aussieht, aber sicher gut, bleibt vielleicht etwas von der Predigt. Das ist mein Gebet. Und ich freue mich, wenn wir uns in einem Jahr über die Inhalte der Predigt unterhalten können und ihr einfach nur mich anschaut und vielleicht habe ich da eine ähnliche Frisur. Genau. Eigentlich wollte ich, also vielen Dank für den Lobpreis. Es war wirklich sehr genial. Euch ist sicher aufgefallen, dass heute eine Männerfraktion wieder da ist. Letztes Jahr war die Frauenfraktion da, was auch super cool war. Heute waren die Männer wieder da und mir ist aufgefallen, das letzte Mal, als die vier hier vorne waren, war ich auch schon hier vorne als Gottesdienstleiter. Bisschen anders. Und ich konnte es auch da genießen. Und vielen Dank. Und dem Marco wollte ich besonders danken, aber der ist weg. Schade. Aber ich finde, der Typ ist ein recht geiler Typ. Und er steht Sonntag für Sonntag da vorne, entweder sitzt er am Schlagzeug oder am Bass und dient. Und ich finde, es hat einen richtig megamäßigen Applaus mal für ihn verdient, weil der einfach ein super Typ ist. Lasst uns doch einfach mal für ihn applaudieren, der hört es sicher auch da draußen. Super, reicht, reicht. Nicht zu viel, sonst Übermut. So. Das nächste ist, der Roche hat meine Einleitung gerade im Gebet weggenommen, vielen Dank dafür. Eigentlich wollte ich ein Rätsel stellen, aber naja, somit geht die Predigt halt eine Viertelstunde kürzer. Und was ich noch sagen möchte, in der Vorbereitung, es war eine Katastrophe. Ich habe eine komplette Predigt geschrieben am Mittwoch. Ich habe sie komplett weggeschmissen. Am Donnerstag habe ich nochmal eine Predigt angefangen, die jetzt hier ist. Und ich habe jetzt gemerkt, einfach während dem Gottesdienst, dass diese Punkte, die ich jetzt habe, dass die einfach noch eine Ergänzung sind zu dem, was jetzt alles schon gesagt wurde. Durch die Eindrücke, durch die Lobpreislieder, die wir gesungen haben, durch den Einstieg. Und ich finde es genial, wie Gott vorbereitet. Alle unterschiedlich. Wir haben null geredet, Roche, Michi, ich. Wir haben uns heute getroffen zum Gebet und ich saß echt da und habe gedacht, mich trifft der Schlag. Gott ist gut und ich bin dankbar, dass er mit mir unterwegs ist und ich unterwegs sein darf mit ihm. Mir ist es eine Ehre, nach der Frauenkonferenz predigen zu dürfen. Ich fand die Predigt gut von den drei Frauen. Vielen Dank nochmal. Ich wollte mich auch noch mal vielen bedanken bei der Monika, die jetzt bei den Schäfchen ist, aber wie sie es organisiert hat und wie sie auch die jungen Frauen herausgefordert hat, fand ich wirklich gut. Man hat gesehen, es war ein Segen, nicht nur für die Frauenkonferenz, nicht nur für die Frauen, die im Leitungsteam waren, sondern ich glaube, dass es ein Segen sein wird für uns als Gemeinde. Und auch dir, Roche, vielen Dank für die Unterstützung. Ist nicht selbstverständlich und danke. Eine Sache, es sind viele Sachen geblieben natürlich, aber eine Sache war ganz, ganz eindrücklich für mich, ist vielleicht dem einen oder anderen auch aufgefallen, meine Frau sieht auch wunderschön aus, wenn sie predigt und auch das durfte ich letzten Sonntag genießen. Heute geht es in der Predigtreihe Menschen, die mit Jesus lebten, weiter. Und ich habe eben was mitgebracht, oder auch nicht, jetzt. Oh. So, was ist das? Ein Kondensator, richtig. Und ein Kondensator wird mit einer Einheit Farad gemessen, Mikrofarad. Ihr seht da oben, hier das ist die Einheit, das F für Farad und dieses U mit dem Strich heißt Mikro, also eine sehr kleine Einheit Farad. Und wir haben in allen elektrischen Geräten haben wir diese Kondensatoren eingebaut, auch Transistoren und so weiter. aber die sind nicht mehr wegzudenken in unseren ganzen Geräten. Eine weitere Sache ist der Faradaysche Käfig. Der wird bei unseren Transportmitteln wie Autos oder diesem wunderbaren Bus, den Familie Pfänder bald fahren wird, oder auch das Auto, was Familie Pfänder das Flugzeug, was Familie Pfänder in 20 Jahren fliegen wird, die sind so ausgestattet, dass sie das Prinzip des Faradayschen Käfigs quasi haben. Die Ingenieure bauen diese Transportmittel so, dass dieses Prinzip wirkt. Was ist dieses Prinzip? Ein Blitz schlägt zum Beispiel hier ein, trifft das Auto und die elektrische Feldstärke ist somit im Außenraum, also um das Auto rum, viel stärker als im Innenraum, da wo wir drin sitzen. Und deshalb verteilt sich diese elektrische Stärke, die Spannung, um das Auto rum und dringt nicht ein. Somit sind wir geschützt und wir können weiterhin Auto fahren. Das hat alles unser lieber Michael Faraday und noch viel mehr rausgefunden. Und er war eben einer der bedeutendsten Experimentalwissenschaftler bzw. Physiker aller Zeiten. Und wir werden uns folgende Punkte anschauen von dem netten Herrn. Die Biografie kurz, dann so ein bisschen sein Leben bzw. was hat ihn ausgemacht. Und dann bedingungsloses Vertrauen wird ein Punkt sein. Und der zweite Punkt, Gottes unendliche Geschenk. Michael Faraday ist am 22. September 1791 in Newington in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen bzw. geboren. Das ist so im Südengland, genau. Hatte Vater, Mutter und zwei ältere Geschwister. Sie sind dann irgendwann nach London gezogen aufgrund der Arbeit des Vaters. Und bis 1804 hat der Michael so eine Schule besucht, Tagesschule, wo er Grundkenntnisse erworben hat. Grundkenntnisse sind Lesen, Schreiben, Rechnen, so wie unsere Kinder das auch machen. Er hat dann eine Lehrstelle angefangen als Buchbinder und er war ein sehr, sehr fleißiger und talentierter Schüler. Und damals war es so, dass die Lehrlinge zu ihren Lehrmeistern gezogen sind. Und das hat auch Michael Faraday gemacht. Er ist quasi zu seinem Lehrmeister gezogen in die Buchbinderei, hat dort gewohnt und gearbeitet. Und das Tolle ist natürlich, wenn man in so einem Buchbinderladen wohnt, man hat auch Freizeit und man kann lesen en masse, weil das sind Zeitschriften, das sind Bücher. Und genau das hat Michael gemacht, hat sich ganz viel Literatur durchgelesen. Physik, Chemie waren so ganz wichtige Themen, Fachgebiete, die ihn interessiert haben, Geschichte und Kultur auch noch. Und ein Buch, The Improvement of the Mind, hat ganz großen Eindruck hinterlassen bei ihm. Da geht es darum, quasi, dass man sein Allgemeinwissen im Selbststudium aneignet. Durch Artikel lesen, durch Vorträge zuhören, durch sich selber Notizen zu machen, sich mit Gleichgesinnten austauschen. Also quasi so wie das heutige Studium, nur dass es damals eben dieses Buch gab und da aufgerufen war. Und manche lieben das, für mich ist das überhaupt nichts, aber für ihn war das super toll, tausende von Büchern zu lesen. Er hat dann angefangen, nach seiner Lehre, die hat er erfolgreich abgeschlossen, sich selber chemische Experimente durchzuführen, Notizen zu machen, kleine Vorträge gehalten über die Experimente und später auch größere. Und durch Gottes Führung durfte er dann am 1. März 1813 als chemischer Assistent von Humphrey Davy, wer auch immer das ist, auch ein toller Mann, an der Royal Society arbeiten. Und es war wirklich Gottes Führung, weil er am Anfang hat sich ein paar Mal dort beworben und er wurde immer abgelehnt. Und die Royal Society, das war quasi die Crème de la Crème, da wollte jeder Wissenschaftler hin, jeder Student, und es war nicht leicht, dort quasi einen Platz zu bekommen. Und in den ersten zwei Jahren reiste dann Michael Faraday mit Humphrey Davy quasi durch drei Länder hauptsächlich, Italien, Deutschland und die Schweiz. Und sie haben in den zwei Jahren ganz, ganz viele führende Physiker und Chemiker getroffen, unter anderem Alessandro Volta. Kennt jeder? Neben Pizza und Spaghetti, der Begriff schlechthin von Italien, der Erfinder der Batterie, falls das jemand noch nicht gehört hat. Und auch der hat ihm sehr, sehr viel beibringen können. Sie haben sich ausgetauscht. Und in den ganzen folgenden Jahren dann hat er vor allem im Bereich Elektrizität und Magnetismus geforscht und war dann schon zu seinen Lebzeiten einer der bedeutendsten Wissenschaftler aller Zeiten. Wir wissen, viele Wissenschaftler wurden erst danach berühmt, ja, hat man danach gemerkt, der war eigentlich ganz schlau, hat ganz tolle Sachen erfunden. Er war schon zu seinen Lebzeiten ein Riesentyp. Am 25. August 1867 ist er dann in England gestorben. Nun stellt sich die Frage, hat dieser Herr auch eine Frau gehabt oder nicht? Er hatte eine, und zwar 1821 durfte er eine Sarah Barnett oder Barnett, man weiß es nicht, heiraten, und sie hat eine glückliche Ehe, aber eine kinderlose Ehe. Und er ist auch im selben Jahr in die Kirche konvertiert, also Michael Faraday, wo die Familie seiner Frau tätig war und auch eine führende Elite war. Und zwar in die Sandemanische Kirche. Diese Kirche hat sich von der staatlichen Kirche abgekoppelt, weil für sie es extrem wichtig war, die bibeltreue Lehre, also der Sandemanischen Kirche. Und sie haben danach gelebt, sie wollten nach der bibeltreuen Lehre handeln und lehren. Und das hat die damalige staatliche Kirche nicht gemacht. Wir wissen heutzutage, die staatliche Kirche macht es teilweise. Die haben sich abgekoppelt, also ähnlich wie wir. Wir haben ja auch eine bibeltreue Lehre, allein das Wort. Und da war das ähnlich. Was bei ihnen aber anders war in dieser sandemanischen Kirche, dass sie nur für sich waren. Also nach außen hin haben sie sich nicht gezeigt. Sie waren nicht interessiert an der Verbreitung des Evangeliums. Und das ist schade. Aber so war Michael Faraday dann auch gestrickt. Er hat nie über seinen Glauben geredet, es sei denn, er wurde konkret danach gefragt. Wenn er danach gefragt wurde, dann hat er ausgepackt. Und zwar völlig frei. Dann hat er alles erzählt, was er wusste. Er wusste sehr viel, was Gott für ihn bedeutet, wie er sein Christsein lebt. Dann gab es keine Grenzen mehr, aber nur, wenn er gefragt wurde. Michael Faraday war sehr aktiv in der Gemeinde, er war Ältester, er war in der Gemeindeleitung über viele Jahre lang und es war quasi sein zweites Zuhause. Neben der Wissenschaft war die Gemeinde ganz wichtig für ihn. Das war jetzt kurz und knapp der Lebenslauf von ihm, ein paar wichtige Punkte, und jetzt schauen wir uns noch ein paar Eigenschaften bzw. Dinge an, die ihn ausgezeichnet haben, wo andere Leute auch, ja, was sie über ihn gesagt haben. Zum einen haben sie gesagt, Michael Faraday ist ein total demütiger, sanftmütiger, freundlicher, hilfsbereiter Typ. Er war komplett beliebt, er war anerkannt bei den Menschen, man hat gut über ihn gesprochen, er war ehrfürchtig vor Gott, aber man hat eben auch gesehen, er hatte sehr viel Ehrfurcht auch vor seinen Mitmenschen. Er hatte ein kindliches Vertrauen gegenüber Gott. Man sagt über ihn, dass wenn er gebetet hat zu Gott, dass es wie ein Gespräch war zwischen Vater und Sohn. Und wenn er um was gebeten hat, hatte er so ein Vertrauen, dass er quasi den Segen von Gott erwartet hat. Er hat nicht gezweifelt. Sein Vertrauen war klar. Er bittet Gott um was, er redet mit ihm und er erwartet eine Antwort von ihm. Anders wie die meisten Wissenschaftler war für ihn Wissenschaft und Religion völlig in Ordnung. Es hat ihn nicht interessiert, er wollte nicht spekulieren, hängen die zusammen oder nicht, Für ihn waren beides eigene Autoritäten, die auf Gott hinweisen. Und er glaubte, dass die Schöpfung uns den Schöpfer offenbart und dass dies ganz besonders durch die Wissenschaft geschehen kann. Das Interessante fand ich auch, er ist voll in die Wissenschaft eingetaucht, hat ganz, ganz viele Sachen rausgefunden und hat es einfach als Geschenk Gottes gesehen. Er hat es nicht auf sich gemünzt, gesagt, wow, ich habe gerade wieder was super rausgefunden, jetzt funktioniert es, ich habe den faradäischen Käfig rausgefunden, das Prinzip, ich kann damit die Welt retten. Nein, er hat einfach gesagt, danke Gott für diese Weisheit, die du mir geschenkt hast, und fertig war. Er hat auch kein Reichtum sich angehäuft dadurch, er hat kein einziges Patent angemeldet. Keins. Der Herr Siemens, jeder kennt die Firma Siemens, der hat vom Faraday, was er quasi rausgefunden hat, hat der Siemens gemerkt, hey, da ist gar kein Patent drauf, und hat dieses Patent dann angemeldet für sich, und somit hat das Imperium Siemens angefangen. Faraday war dies egal. Er war dankbar für Gott, dass er ihm diese Weisheit geschenkt hat, und er war dankbar, dass er ein viel, viel, viel größeres Geschenk für ihn parat hat, wo ich später noch dazu komme. Ich möchte jetzt zu den zwei Punkten kommen. Das erste ist bedingungsloses Vertrauen. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 1, vertraut Gott und vertraut mir. Eine klare Ansage, wie ich finde, auch recht einfach zu verstehen, da auch nicht so viele Wörter, und von Jesus an uns. Und da über Michael Faraday gesagt wird, dass er ein sehr kindliches Vertrauen hatte zu Gott, möchte ich diesen Punkt auch am Beispiel Vertrauen der Kinder zu ihren Eltern behandeln. Kinder vertrauen ihren Eltern völlig. Wenn der Papa sagt, das ist so, die Sonne scheint am Himmel, dann scheint die Sonne am Himmel. Wenn die Mama sagt, die Blume braucht Wasser, damit sie wachsen kann, dann braucht die Blume Wasser, damit sie wachsen kann. Die Kinder, für die Kinder stimmt es. Die zweifeln nicht dran. Sie vertrauen ihren Eltern, ihrem Vater und verschwenden keine weiteren Gedanken dran. Könnte das jetzt sein? Lässt er mich vielleicht im Stich? Er hat gesagt, er kommt um 8. Kommt er vielleicht um 8 oder doch nicht? Kinder glauben, dass sie kommen, wenn Eltern quasi Sachen aussprechen. Das Vertrauen ist da. Und deshalb müssen wir Eltern auch aufpassen, dass wir Sachen nicht einfach versprechen und sie nicht halten. Wenn ein Vater ständig zu seinen Kindern sagt, um 8 Uhr bin ich da, aber um 8 Uhr nicht kommt, dann wird das Kind zweifeln. Dann wird das Kind dem Vater nicht mehr vertrauen. Dann wird es nicht um 8 an der Tür stehen und freudig entgegenrennen. Wir Eltern müssen aufpassen, dass wir unsere Kinder auch nicht ständig veräppeln. Das ist bei mir so eine Sache. Dass man ständig Quatsch redet, veräppelt und so, und das ist ja auch lustig. Aber ich muss manchmal wirklich aufpassen, wo ich denke, nee, jetzt ist genug, sonst wird es zu viel. Und dann wird vielleicht das Vertrauen beschädigt. Genau, und das ist nicht meine Absicht. Gott sagt uns viele Dinge in seinem Wort. Und vielleicht hat Gott euch persönlich auch schon Dinge gesagt. Und die Frage ist, vertraust du ihm? Vertraust du ihm, was in der Bibel steht? Vertraust du ihm, was er dir vor 2 Jahren über eine Prophetie zum Beispiel weitergegeben hat? Oder zweifelst du? Gott hat seine Versprechungen immer eingelöst. Kinder vertrauen ihren Eltern, da sie mit ihren Eltern auch aufwachsen. Man lernt sich besser kennen, Tag für Tag. Man sammelt Erfahrungen miteinander. Und ich glaube, genauso ist es mit Gott. Man muss Gott besser kennenlernen. Wenn man sich bekehrt, ist es super. Aber was weiß man von Gott? Vielleicht weiß der ein oder andere den Tag noch, wo er sich bekehrt hat. Und wenn er dann sein Wissen über Gott vergleicht mit dem Wissen heute, hoffe ich, dass es ein anderes ist, dass es erweitert wurde. Unsere Aufgabe ist, Gott besser kennenzulernen, damit wir ihn auch besser vertrauen können. Und das ist bei vielen der Grund, warum sie sagen, ich kann Gott da nicht vertrauen, weil sie ihn nicht kennen, weil sie ihn vielleicht in dem Bereich noch nicht erlebt haben. Unsere Aufgabe ist, ihn besser kennenzulernen. Und wie kann ich das? Indem ich Zeit mit ihm verbringe, indem ich in der Bibel lese, indem ich Predigten anhöre, in die Gemeinde gehe, in den Hauskreis gehe, Podcasts höre, Bible Tunes, alles Dinge, wo wir Gottes Wort hören, in uns aufnehmen können, von ihm lernen können. Wir können Lobpreis machen, wir können Lobpreis hören, wir können mit Gott beten, mit ihm reden, auf ihn hören und wir können ihn erleben. Und das sind meistens so die eindrücklichsten Dinge. Wenn ich Gott erlebe, das bleibt meistens am längsten. Also bitt doch einfach Gott darum, dass er sich zeigt, damit du persönlich mit ihm was erleben kannst. Und er wird sich zeigen. Kinder vertrauen ihren Eltern, dass sie sie beschützen und einfach auffangen, wenn sie springen. Bei der Nika ist zum Beispiel so gewesen, und auch bei der Noah, am Anfang, wenn die auf dem Stein stehen oder auf dem Gerüst irgendwie und schreien Papa, dann ist klar, okay, sie will jetzt runterspringen, also stelle ich mich dahin, Arme aufbreiten und sie soll springen, weil sie will ja springen. Aber dann zögert sie doch. Und dann stehe ich halt manchmal da und sage, ja, spring, man spricht Mut zu, man schreckt die Arme entgegen, hey, du kannst springen, ich bin da, vertrau mir, spring. Und irgendwann springt die Nika, oder ist sie gesprungen, und ich habe sie aufgefangen, weil ich sie nicht veräppelt habe in dem Moment. Muss ich ja dazu sagen, weil manche wissen ja, aber da bin ich konkret. Korrekt bin ich da. Also auf jeden Fall habe ich sie aufgefangen. Und was sagt die Nika? Nochmal, nochmal, nochmal. Also nochmal hoch, ich stehe da. Und das können wir eine Stunde lang machen. Alle haben Riesenspaß, vor allem die Nika. Und man merkt aber, von Mal zu Mal ist dieses Zögern kürzer. Und irgendwann springt sie einfach, weil sie weiß, ich fange sie auf. Heute ist es so, sie steht irgendwo, ich stehe irgendwo in der Nähe, unterhalte mich gerade mit jemandem, bin geistig vielleicht gerade woanders, schaue der Noah zu, wie sie runterrutscht und sie schreit Papa und springt. Und Gott sei Dank konnte ich bis jetzt jederzeit wirklich mich noch irgendwie umdrehen, reagieren und sie auffangen. Aber warum macht sie das? Weil sie weiß, sie kann mir vertrauen. Ich bin da und ich beschütze sie. Außerdem vertrauen Kinder darauf, dass ihre Gebete erhört werden. Vor allem Kinder, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Bei meinen Töchtern, die kriegen als Gute-Nacht-Geschichte immer eine Bibelgeschichte vorgelesen. Sonntags hören sie eine Bibelgeschichte. Sie bekommen viel mit. Sie hören und wenden es einfach an. Komplett unkompliziert. Überhaupt keine Gedanken. Wie könnte das aussehen, was ich jetzt gerade mache? Ist Gott wirklich da? Diesen Sommer waren wir im Garten bei unserem Pool und Riesenpool, 15 auf 10 Meter, steht direkt neben dem Flugzeug. Und die Noah sagt, Papa, es windet. Es ist ein bisschen kalt oder war so ein frischer Wind. Klar, wenn man nass ist. Und sie stellt sich auf den Stuhl, warum auch immer, gleich kommt, betet, dass der Wind aufhört und der Wind hört auf. Und die Debbie und ich schauen uns an und denken, hä? Also zum einen fand ich sehr witzig, warum steht man auf dem Stuhl und so. Und dann kam mir der Gedanke, na klar, sie hört die Geschichte, Jesus steht auf dem Boot und befiehlt dem Wind, er soll still sein. Und es war still. Und das war die Geschichte, wo sie gesagt hat, es windet, es kam ihr in Erinnerung, sie betet und sie hat erwartet. Da gab es keinen Zweifel, dass es aufhört und es hat aufgehört. Und dass es eine Stunde oder anderthalb Stunden, mir kam das dann irgendwann, wieder angefangen hat zu winden, das hat sie ja null interessiert, habe ich ihr dann auch nicht gesagt. Aber in diesem Moment war der Wind still. Komplett unkompliziert. Ganz einfach. Sie hören Dinge und wenden es an. Wie machst du das? In der Psychologie, auch in der Pädagogik, lernen wir, dass das Bild des irdischen Vaters bzw. meines leiblichen Vaters projiziere ich auch auf andere Männer und projiziere ich auch auf Gott, auf den Vater des Himmels. Das Vertrauen in Gott hängt also später im hohen Maße davon ab, inwieweit ein Kind seinen Eltern vertrauen konnte. Wenn wir Gott vertrauen, sollten wir wieder mehr werden wie die Kinder. Beziehungsweise lasst uns Gott vertrauen, wie Kinder ihren Eltern vertrauen. So zu werden wie die Kinder. Es geht dabei um eine innere Haltung und Einstellung, die wir uns wieder angewöhnen sollten. Wenn wir sie natürlich verlernt haben. Und ich glaube, die meisten von uns haben gewisse Dinge verlernt. Ein einfacheres Denken, ein Akzeptieren unserer Schwachheit, unserer Hilfsbedürftigkeit, gleichzeitig aber auch die Bereitschaft zu haben, uns helfen zu lassen, uns von Gott beschenken zu lassen, eine stärkere Orientierung nach Liebe. Und oftmals, manchmal treffe ich Menschen, wo ich merke, und leider auch schon Schüler, die Liebe ist schon ganz tief unten. Und sie sehnen sich nach Liebe, haben sie aber ganz, ganz unten vergraben. Und schließlich ein bedingungsloses Vertrauen in Gottes Versprechungen. Zweitens, Gottes unendliches Geschenk. Diesen Punkt möchte ich mit einem Zitat von Michael Faraday anfangen, den er mal in einer Predigt gesagt hat. Und deshalb, Brüder, müssen wir das Privileg, dass wir Gottes Wahrheit kennen dürfen, über alles andere stellen, was wir in dieser Welt haben können. Je mehr wir die Perfektion von Gottes Gesetz in Christus erfüllt sehen, desto mehr müssen wir Gott für dieses unendliche Geschenk danken. Als ich das Zitat gelesen habe, fand ich super, toll. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was ist jetzt da mit Gottes Wahrheit gemeint? Und in Johannes 15, Vers 5 lesen wir, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Anderes Beispiel, Stock und Baum. Jeder, der spazieren geht und einen Stock auf dem Boden findet, dieser Stock ist tot. Warum? Weil er abgekoppelt ist von seinem Baum, von dem Baumstamm. Der Baumstamm transportiert die Nährstoffe aus der Erde, das Wasser nach oben, damit Blüten entstehen können, Blätter wachsen können, der Stock, also der Ast quasi, weiter wachsen kann. Aber wenn der abgebrochen ist, durch Wind, durch uns Menschen, wie auch immer, dann ist dieser Stock tot. Und genau darum geht's. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, den Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Diese Wahrheit, das Verbundensein mit Jesus, die wir in Gottes Wort lesen, ist nicht nur für uns Christen gedacht, sondern das ist für alle, für jeden einzelnen Menschen relevant. Und auch diese Wahrheit finde ich recht einfach zu verstehen. Und gleichzeitig ist sie erschreckend. Die meisten hier sitzen und sagen, ich bin mit Jesus verbunden, ich habe das Leben. Jetzt denkt mal an die Menschen, die jetzt gerade nicht um euch sitzen, die ihr Tag für Tag sonst vielleicht um euch sitzen habt. Arbeitsplatz, Schule, Familie, Freunde, sind da vielleicht einige, die nicht mit Jesus verbunden sind und nicht das Leben haben? Für mich ist es immer mal wieder, vor allem Freunde, wo man sich gut versteht, wo man weiß, sie kennen Gott nicht, finde ich es schockierend, schrecklich eigentlich, weil ich weiß, jetzt im Moment, so wie es ist, sehen wir uns nicht in der Ewigkeit. Egal ob bekehrt oder nicht bekehrt, erstmal sind wir alle Sünder und von Gott getrennt. Das ist quasi unsere Basis gewesen. Wir wissen aber, dass Gott uns einen Weg bereitet hat, wo wir mit ihm verbunden sein können und somit auch das ewige Leben haben. Für uns sündige Menschen ist es heutzutage, würde ich sagen, recht einfach, zu Gott zu kommen. Mit ihm Zeit zu verbringen, ihn um Vergebung zu bitten, finde ich für mich heutzutage recht einfach. Aber es war nicht immer so. Wenn wir uns im Alten Testament den alten Bund anschauen zwischen Gott und dem Volk Israel, dann lesen wir, wie aufwendig, wie anstrengend, brutal, blutrünstig, eklig es war, nur überhaupt in Gottes Gegenwart kommen zu können. Zu der Zeit gab es viele Gesetze und viele Gesetze davon waren Reinheits- und Ritualgesetze. Und diese Gesetze waren von Gott und die mussten erfüllt werden, damit man als unheiliger Mensch in Gottes Gegenwart kommen konnte. Und zwar quasi den Graben zudecken konnte, dass man rüberlaufen konnte. Und dafür wurde sehr, sehr, sehr viel Blut verlangt. Es wurden täglich Tiere für Sühneopfer geopfert. Zudem gab es dann noch diverse Feste, wo auch Schlachtopfer dargebracht wurden, zum Beispiel das Laubhüttenfest, ja, was ewig geht und ständig Opferungen dargebracht werden wurden. Und ich weiß nicht, wer von euch alle schon ein Tier geschlachtet hat. Gibt sicher ein paar. Aber damals wurden jetzt nicht unbedingt Hasen geschlachtet, sondern es ging um richtige Rindviecher. Ja? Riesentiere teilweise und da floss viel Blut. Und wer schon mal ein Tier auseinandergenommen hat, der weiß, ja, wie das ungefähr aussieht. Damals sah das so aus. Beim Ausnehmen, beim Zubereiten des Opfers, es stank fürchterlich. Es war blutig, es war dreckig. Fäkalien lagen rum, weil die Tiere scheißen sich ja noch ein, bevor sie getötet werden. Eingeweide, Innereien liegen rum. Als wir in der 6. Klasse eine Regenbogenforelle ausgenommen haben, im Biologieunterricht saß meine Persönlichkeit und zwei andere auf der Feuertreppe und haben sich gesonnt. Ja. Warum? Uns wird kotzübel. Wir hatten keine Chance, in diesem Raum zu sein. Mir war kotzübel, zum einen von dem Gestank und zum anderen schon allein das Bauch aufschneiden und ich bin rausgerannt. Das ging nicht. Dann haben die da die Sachen rausgeholt. Nee, unvorstellbar für mich. Ich wäre ein komplett verlorener Mensch gewesen mit dem alten Bund. Ich hätte kein Opfer darbringen können. Keine Chance. Das Geniale ist, dass Gott mich kennt. Und wegen mir hat er sich was überlegt. Und wegen den anderen auch. Und wegen allen anderen. Gott hat einen Weg oder ist einen Weg eingegangen, bei dem einmal Blut vergossen wurde. Und bei dem seine unglaubliche Liebe gezeigt wurde. Wo wir die unglaubliche Liebe erkennen dürfen. Gott hat seinen einzigen und geliebten Sohn für uns geopfert. Und mir ist der Gedanke gekommen, heutzutage eben, es ist recht einfach, Gott zu sagen, hey, es tut mir leid, danke, dass du deinen Sohn ans Kreuz geschickt hast und ich frei sein darf. Aber macht euch das mal bitte bewusst. Nehmt es nicht immer auf die leichte Schulter, was es für Gott heißt, seinen einzigen geliebten Sohn quasi auf die Welt zu schicken, damit er durch Qualen geht und schlussendlich stirbt. Das ist eine unglaubliche Liebe, die ganz viele von uns wahrscheinlich nicht eingehen würden. Weil eine Liebe zu seinen eigenen Kindern ist was Unglaubliches. Eine ganz andere Liebe wie eine Liebe zu seinen Mitmenschen. Das ist komplett was anderes. Und Gott ist trotzdem diesen Weg eingegangen, weil er uns so sehr liebt. Das Blut seines eigenen Sohnes, Jesus Christus, genügt ein für alle Mal und gilt für alle Menschen. Nicht für das Volk Israel, nicht nur für uns Christen, für alle Menschen. Als Jesus am Kreuz schrie, es ist vollbracht, war der neue Bund für die Ewigkeit und allen Menschen vollbracht. Gott ist auf uns zugegangen und hat den Graben überbrückt. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu sind wir nicht nur erlöst, sondern wir sind auch frei von all den Reinheits- und Ritualgesetzen. Gott hat durch Jesus alles endgültig zugedeckt bzw. aufgeschüttet. Es gibt kein Graben mehr. Wir sind nicht mehr an Geboten und Gesetzen gebunden, sondern dürfen frei in Christus sein. Und es sind keine Opfergaben mehr nötig, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Zumindest nicht so Opfergaben, die wir aus dem Alten Testament hören. Eine Opfergabe ist da, und zwar dein Egoismus. Den musst du aufgeben. Wenn du mit Gott unterwegs sein willst, wenn du Jesus in deinem Leben haben möchtest, wenn du dieses Geschenk annehmen willst, dann musst du deinen Egoismus hinten anstellen lassen. Und leider ist für viele Menschen dieser Egoismus wichtiger wie das größte Geschenk, was wir auf Erden bekommen haben. Uns wurde vergeben und wir dürfen Tag für Tag diese Vergebung in Anspruch nehmen. Wir bleiben sündige Menschen, aber wir sind nicht mehr an die Sünde gebunden. Wir sind frei in Christus. Wie sieht es bei dir aus? Bist du mit dem Sohn verbunden? Hast du ihm dein Leben übergeben? Wenn ja, dann hast du das ewige Leben und du bist ein Kind Gottes. Freue dich. Freue dich daran. Wenn nein, hast du die Chance, heute dein Leben Gott zu geben und ein Kind Gottes zu werden. Und es ist die beste Entscheidung, die man treffen kann. Ob du jetzt daheim sitzt oder hier, völlig egal, diese Entscheidung kann man heute, wo ihr auch immer ihr seid, treffen. Nimm Gottes Geschenk für dich an. Und wenn du sagst, das möchte ich machen, heute, dann komm vor nach dem Gottesdienst und wir können uns drüber unterhalten. Und wenn du daheim sitzt und sagst, das möchte ich machen, dann ruf jemanden an, wo du weißt, der hat es schon gemacht, und red mit ihm. Und für diejenigen, die Gottes Geschenk schon angenommen haben, vor längerer Zeit, vor kurzem, ihr habt alle denselben Auftrag. Lasst uns Gottes Geschenk in die Welt tragen und weitergeben. Denn Gottes Geschenk ist für alle Menschen. Am Ende von dem Zitat sagt Michael Faraday noch, dass wir dankbar sein sollen. Sei dankbar. Sei dankbar, dass die Wahrheit, dass Gott die Wahrheit ist. Sei dankbar für den neuen Bund. Sei dankbar, dass wir frei sein dürfen. Sei dankbar für Gottes Gnade und Fürsorge. Sei dankbar, dass wir trotz den Umständen auf dieser Welt den liebevollsten, mächtigsten, größten und ewigen Vater als unseren Vater haben. Sei dankbar, dass wir mit unserem Vater im Himmel auf ewig verbunden sind. Amen. Ich möchte jetzt noch ein Lied laufen lassen. Es ist ein Rap. Und ich finde, der fest fasst alle Punkte, zumindest die vom zweiten Punkt, recht gut zusammen und den Gottesdienst. Und mir geht es nicht darum, dass ihr jetzt dazuhört, sondern mir geht es darum, dass ihr zuhört und aufnehmt. Nehmt's auf. Fragt euch, ist es bei mir so? Hinterfragt euch, reflektiert euch, heißt es in der Fachsprache. Redet mit Gleichgesinnten über das Lied vielleicht. Genau. Und dann wird es Frucht bringen. Seid gesegnet.